Ganz kurze Werbung.
Martin, weißt du noch in der Physikumsvorbereitungszeit, wo wir immer nur über das Gleiche geredet haben?
Ja, es gab nur noch ein Thema. Anatomie, Biochemie, Physiologie. Gut, ja. Das sind drei Themen.
Es ging sogar so weit, dass wir eine Podcast-Kasse eingeführt haben, wo ich dann Taler reinschmeißen musste, wenn er über nichts anderes reden konnte.
Aber, Leute, nach der Vorklinik kommt auch eine spannende Zeit. Dann geht es nämlich zum Beispiel um Formulaturen und später auch um den Berufseinstieg. Und viele praktische Tipps, zum Beispiel auch zu Stipendien, findet ihr bei lassdichnieder.de oder auf Instagram bei @lassdichnieder.
Das war's schon.
Und das geht halt dann über diese ganzen Meningeus Recurrens-Krams, die halt dann darüber gehen. Und so entsteht quasi so Hirnfrost. Fand ich auch echt cool.
Das ist cool, ja.
Situs Inversus. Der Vorklinik-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Situs Inversus, der Vorklinik-Podcast. Heute Kopf-Hals Nummer 4. Man könnte bemerken, dass noch 6 Hirnnerven fehlen. Und zwar 5, 7, 9, 10, 11 und 12. Und wir beschäftigen uns heute, glaube ich, mit den beiden komplexesten. Ja, also als mein lieber Kollege, der mir gegenüber sitzt, reinkam, meinte er, oh, ist das geil, es ist so kompliziert heute, ich habe richtig Bock. Ja, also,
ja, hallo Tim. Hi zusammen.
Ja, also es wird gut, denke ich. Ihr müsst euch anschnallen, aber ich glaube, es macht das nochmal einiges bisschen klarer. Anfangen möchten wir mit der Nummer 5, dem Nervus Trigeminus, einem der dicksten Nerven. So kurz als Überblick haben wir vor allem somatoafferente Fasern, aber auch ein bisschen viszeroefferent, bedeutet größtenteils sensibel, aber ein bisschen was an Motorik macht dann halt doch noch. Und so im Allgemeinen ist es der größte sensible Nerv im Bereich des Kopfes und der versorgt sensibel halt die Gesichtszüge, ja, Gesichtshaut. Ja, das heißt, darüber kann man ihn, glaube ich, am einfachsten identifizieren. Die drei Hauptäste sind ähnlich den Arterien, die wir schon kennengelernt haben. Also es gibt einen Nervus ophthalmicus, das wäre dann quasi V1, also 5-1, der erste Abgang. Der Nervus maxillaris ist dann V2 und der Nervus mandibularis wäre V3. Das bedeutet, dass der Nervus trigeminus ganz am Anfang erstmal so ein dickes Ganglion zieht und von da aus diese drei Hauptäste abgehen. Und mit denen beschäftigen wir uns jetzt mal ein bisschen im Näheren.
Genau, ihr habt diese drei Hauptäste und damit ihr die erstmal bekommt, braucht ihr wieder die Kerngebiete im zentralen Nervensystem, also im Gehirn. Und der Nervus trigeminus hat ja einmal die speziell viszeroefferenten Fasern. Dafür ist das Kerngebiet der Nucleus motorius nervi trigemini. Macht Sinn, weil es ja auch letztendlich motorische Fasern sind.
Oh.
Die liegen in der Pons. Genauso gibt es da noch mehrere sensible Trigeminuskerne. Und da gibt es zum Beispiel den Nucleus mesencephalicus, den Nucleus principalis und den Nucleus spinalis nervi trigemini. Interessant ist vor allem der Nucleus spinalis, der, also alle von denen sind somatoafferent, also sensibel. Und im Nucleus spinalis hat man eine spezielle Anordnung. Und zwar, wenn man sich diesen Kern vorstellt, dann ist der in verschiedene Bereiche unterteilt und man hat da eine sogenannte somatotopische Anordnung. Das heißt, es gibt quasi in diesem Kerngebiet eine Unterteilung, die der Unterteilung im Körper entspricht. Der Trigeminus versorgt ja hauptsächlich das Gesicht, sensibel, und im Gesicht gibt es jetzt verschiedene Gesichtsfelder, zum Beispiel wird der obere Teil des Gesichtes eher von Fasern versorgt, die in den oberen Teil des Nucleus spinalis nervi trigemini ziehen, der mittlere Teil eher von Fasern im mittleren Teil des Nucleus spinalis. Und das Ganze nennt man eben somatotopische Anordnung. Und das heißt, wenn wir jetzt da Läsionen hätten, also wenn irgendwo dieser Nucleus spinalis nervi trigemini verletzt wäre, dann wäre auch exakt der Bereich des Gesichts ausgefallen, der eben dort das Kerngebiet hat. Und deshalb gibt es dann die Ausfälle entlang der sogenannten Sölder-Linien. Das sind Linien im Gesicht, die eben diesen Kerngebieten im Nucleus spinalis dann entsprechen.
Genau, einfach so horizontale Linien oder zumindest annäherungsweise.
Ja, beziehungsweise eigentlich eher so rund.
Ja, aber zumindest, ja. Die sollte man sich mal anschauen. Aber eigentlich eine ziemlich spannende Sache, dass es halt eben genauso aufgebaut ist. Das kommt am Hirn nochmal mit diesem Homunculus. Tolles Wort.
Ja, genau. Aber es ist so ein bisschen wie so eine Zielscheibe eigentlich aufgebaut, diese Söder-Linien.
Und soweit halt eben kann man sich das ganz gut merken. Also diese drei Kerne, es macht halt Sinn, das hatten wir zu Anfang gesagt, dass die Hauptaufgabe die sensible Innervation des Gesichts ist. Deswegen haben wir drei sensible Kerne und nur einen motorischen. Von den Ästen her kann man festhalten, dass der Nervus ophthalmicus wie auch der Nervus maxillaris tatsächlich eher sensibel sind. Und der Nervus mandibularis dann halt eben auch als einziger von den dreien motorische Fasern enthält.
Genau, der enthält die motorischen Fasern. Die ganzen drei Hauptäste kommen aus diesem Ganglion trigeminale. Und das entsteht dadurch, dass sich einmal die Radix motoria, also das sind einfach nur die motorischen Äste, und die Radix sensoria zusammenlagern. Dann als dicker Nerv im Gehirn über die Kante der Felsenbeinpyramide ziehen und dann in so eine Art Dura-Duplikatur eintreten, das ist dieses Cavum trigeminale. Und da hat man das Ganglion trigeminale drin.
Ja, das findet man eigentlich ziemlich easy.
Genau, das ist richtig dick. Und das heißt auch Ganglion gasteri. Das ist so der Trivialname, auch wenn es irgendwie nicht trivial ist.
Nicht, das ist nicht trivial, der Name, ey.
Aber daraus kommen die Hauptäste.
Ja, genau. Und das sind dann eben diese genannten. Die gehen wir einfach mal mit Schwung durch. Man könnte ganz kurz nochmal dran denken, dass wenn das passend zum Nervus ophthalmicus haben wir auch eine Arteria ophthalmica. Und wenn wir uns kurz nochmal so ein bisschen so ganz grob an die Äste und den Verlauf von der Janze zurückerinnern, dann kommt man schon auf vieles, was halt eben der Nervus ophthalmicus noch abgibt. Ja, also wir haben grundsätzlich als große Äste ein Nervus lacrimalis, ein Nervus frontalis und ein Nervus nasociliaris. Das sind, glaube ich, die beiden, die drei größten Abgänge aus dem Ophthalmicus raus und die ziehen halt eben dahin, wie es der Name heißt. Ja, also der Nervus lacrimalis halt eben Richtung Glandula lacrimalis, der Nervus nasociliaris mit, wie die Arterie halt so ein bisschen so medial Richtung Nase und gibt halt eben auch diese ganzen Epimodales und den ganzen Kram wie bei der Arterie einfach mit. Und der Nervus frontalis finde ich ganz spannend, weil das ist einer der drei Punkte, wo man den Trigeminus tasten kann am Kopf. Und weil der geht durch dieses durch diese Incisura, meine ich, supraorbitalis.
Ja.
Und gibt da halt eben noch einen Nervus supratrochlearis und supraorbitalis ab. Und das kann man halt tasten, diese Incisura. Und ich finde das geil, wenn man Kopfweh hat und da halt so ein bisschen dran rumreibt. Ich finde, das tut super gut. Wirklich. Ich finde es richtig geil. Also probiert das mal aus. Ich finde das super entspannt, wenn man da dran rumfummelt.
Damit kann man auf jeden Fall mit diesen Austrittspunkten kann man eben die verschiedenen Äste des Trigeminus auch überprüfen klinisch.
Und das ist einfach entspannt. Das ist einfach geil.
Und dieser Nervus ophthalmicus, der spaltet sich eben hauptsächlich in diese drei Äste auf. Der verläuft davor durch den Sinus cavernosus, das ist dieser große venöse Sinus.
Das hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt bei den Arterien, ne?
Genau, und da zieht er dann durch die Fissura orbitalis superior in die Orbite, also in die Augenhöhle rein. Davor gibt er aber noch den Ramus meningeus recurrens ab. Und das ist ein Ast, der die Hirnhaut sensibel versorgt. Die Meningen, also die Hirnhäute, sind sensibel versorgt, im Gegensatz zum Gehirn selbst. Und diese sensible Versorgung der Meningen ist relativ wichtig, weil das auch starke Schmerzen auslösen kann, wenn da Druck drauf besteht zum Beispiel.
Ja, das ist tatsächlich auch so ein Ding, das hat man mal nachgeschaut, wie Hirnfrost entsteht, wenn man viel Kaltes trinkt, weil die Karottis halt eben hinten relativ am Gaumen lang eiert. Und wenn man quasi was viel, also was sehr Kaltes trinkt, dann zieht sich die Arterie zusammen und die zieht sich so weit nach oben, bis sie halt durch die Meningen geht. Und selbst diese minimalste Volumenänderung, diese, was weiß ich, wie viel Mikrometer, die sich die Arterie zusammenzieht durch diese Kälte, reicht den Meningen schon, um zu meckern. Und das geht halt dann über diese ganzen Meningeus recurrens Krams, die halt dann darüber gehen. Und so entsteht quasi so Hirnfrost. Fand ich auch echt cool.
Das ist cool, ja.
Ja, also quasi über die Durchschnittsveränderung von den Arterien, die da entlang laufen, die in oder durch die dich durch die Meningen ziehen. Eigentlich richtig geil, ja. Aber so dumme Sachen merke ich mir dann, ja.
Genau, da gibt es halt aus verschiedenen Trigeminus-Ästen auch Rami Meningi Und hauptsächlich werden dadurch die vorderen und mittleren Anteile der Hirnhäute versorgt.
Genau, genau.
Und okzipital habt ihr dann noch Nervus vagus und Glossopharyngeus, die da auch mithelfen.
Genau. So, dann jetzt weiter im Text. V2, Nervus maxillaris, hat drei große, denke ich, die man sich merken sollte.
Genau, der zieht durch das Foramen rotundum.
Ja.
Das ist wieder wichtig. Diese Foramina sind irgendwie...
Haben wir ja schon erwähnt, ne? Mit Moritz, das ist einfach so. Aber guckt euch die an, ja, können wir euch echt nicht helfen, ne?
Genau, und auch beim Nervus maxillaris geht auch wieder durch den Sinus cavernosus. Der Mandibularis, soweit ich weiß, nicht.
Habe ich jetzt auch nicht aufgeschrieben.
Aber der verläuft außerhalb. Und der Maxillaris zieht eben durch dieses Foramen rotundum in die Fossa pterygopalatina. Und die ist sehr unübersichtlich, aber auch sehr wichtig.
Hatten wir ja auch erwähnt, ne?
Okay,
ganz am Anfang. Aber also grundsätzlich zieht er da rein und wir haben dann einen Nervus zygomaticus rami ganglionaris ad ganglion pterygopalatina. Also unterm Strich einfach Rami, die zu dem Ganglion gehen. Und dann eben noch einen Nervus infraorbitalis, der am Ende durch gleichnamiges Foramen geht. Und das ist halt der zweite Punkt, wo man den tasten kann, also quasi unterm Auge, findet man auch nochmal so eine kleine Kuhle im Schädel. Und da kann man den tasten. Das ist dann die zweite Variante, wo man sich bei Kopfschmerzen helfen kann.
Genau, und da kann man eben die Sensibilität des Nervus maxillaris überprüfen.
So ist es.
Der Nervus zygomaticus zieht übrigens in die Orbita wieder rein. Durch die Fissure orbitalis inferior, das wird später nochmal sehr wichtig. Dann hatten wir gesagt, es gibt dieses Ganglion pterygopalatinum. Auch da ganz kurz als Überblick. In einem Ganglion liegen ja immer Somata von Nervenzellen, also die Zellkörper im Grunde. Ja,
hatten wir gesagt.
Und in diesem Ganglion pterygopalatinum haben wir eben jetzt einmal Äste aus dem Nervus trigeminus. Und außerdem noch Fasern aus dem Nervus petrosus profundus, das ist letztendlich ein sympathischer Nerv, und Äste aus dem Nervus petrosus major, und der ist letztendlich parasympathisch. Das heißt, wir haben hier ganz viele verschiedene Faserqualitäten in diesem Ganglion.
Sehr spannend.
Genau, und deshalb ist das so wichtig.
Aber die Ganglia fassen wir euch in der letzten Folge zu Kopfhals nochmal zusammen für einen guten Überblick. Aber trotzdem schadet es halt nicht, gewisse Sachen dann schon mal präsent zu haben, wenn es dann halt soweit ist, ne? Aber also, soweit das Ganze. Gell?
Nervus maxillaris ist Nervus zygomaticus, geht ab, die Rami ganglionaris und der Nervus infraorbitalis.
Jawohl.
Und aus dem Nervus infraorbitalis wird dann noch der Plexus dentalis superior gebildet, der eben die Zähne im Oberkiefer versorgt.
Analog zur Arterie hat logischerweise auch auch der Nervus maxillaris halt was für die Zähne übrig. Ja? Grüße an die Zahnis unter euch. Da sind wir bei den Zähnen. Genauso wie der dritte Kollege, V3, Nervus mandibularis, soweit schon mal vorgegriffen, geht auch in Richtung Zähne.
Der zieht wiederum auch durch ein Foramen und diesmal durch das Foramen ovale in die Fossa infratemporalis. Auch der hat so einen Ramus meningeus, nur dass wir es mal erwähnt haben, und vier Äste, nämlich den Nervus auriculotemporalis, wird später noch wichtig, der zieht so die Schläfe hoch, eben am Ohr. Der
so
Nervus,
wie der Name halt heißt. Ne?
Ja.
Oh, krank.
Der Nervus lingualis zieht logischerweise Richtung Zunge. Und der hat später noch andere Fasern angelagert, wird interessant. Aber der innerviert eben auch die Zunge somatosensorisch. Vor allem die vorderen zwei Drittel. Dann haben wir den Nervus alveolaris inferior, der wieder so Rami dentalis inferioris bildet, die Zähne im Unterkiefer versorgen. Und dieser Nervus alveolaris inferior, der eben auch die Zähne des Unterkiefers versorgt, hat einen Endast, der heißt Nervus mentalis. Und
gleichnamiges Foramen.
Genau, und das ist der dritte Punkt, wo wir den Trigeminus im Gesicht tasten können.
Also quasi so ein bisschen so, da, wo die, die Lippen aufhören, also wo die Ober- und Unterlippe zusammenlaufen, wenn man da aus Richtung Kinn geht, nach unten, findet man da diesen Knubbel. Und da findet man halt eben diesen Nervus mentalis austritt. Auch nicht übel bei Kopfweh.
Und diese drei Punkte, an denen man den Trigeminus tasten kann, liegen auch alle auf einer Linie. Eigentlich sehr, sehr genau. Deshalb findet man die auch am Körperspender richtig gut.
So ist es.
Der vierte Ast aus dem Mandibularis, nur dass wir es gesagt haben, ist der Nervus buccalis.
Genau.
Und dann haben wir die alle.
Jo, ja, also ziemlich viele Nerven, ziemlich viel Latein. Aber ihr habt sie alle mal gehört, das ist halt ganz wichtig, dass man da diese grobe Aufteilung weiß. Meistens ergibt sich schon relativ viel aus den Namen der Nerven, aber ich denke, da kommt man relativ gut mit klar, wenn man sich mal angeschaut hat.
Jetzt hatten wir gesagt, dass der Nervus mandibularis der einzige ist, der auch motorische Fasern enthält. Und das sind eben speziell viszeroefferente Fasern. Speziell viszeroefferent habe ich mir immer so gemerkt, die sind zwar viszerale Fasern, aber speziell, weil sie nämlich nicht glatte Muskulatur, sondern quergestreifte Muskulatur innervieren. Und in dem Fall hauptsächlich die Kaumuskulatur, also die Musculi temporalis, Masseter und die Pterygoidei.
Jo.
Und auch noch ein paar andere kleine.
Aber so Kaumuskeln ist, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr guter Überblick. Ja, zumindest zum Einstieg auf jeden Fall nicht so ganz übel, ja. Grundsätzlich war das jetzt so der größte Info zum Nervus trigeminus, war jetzt recht viel, ja, lass es kurz sacken. Wo ich noch darauf hingewiesen wurde, was man unbedingt erwähnen muss, weil es, wie Tim sagte, logisch ist, ist, dass man den Nervus trigeminus als ersten Nerven des Kiembogens bezeichnet.
Ja, das ist sowas Embryonales. Es gibt mehrere Kiembögen und der Nervus trigeminus ist eben der erste. Der Nervus facialis ist der Nerv des zweiten Kiembogens. Und dann habt ihr noch den Glossopharyngeus, der vom dritten sein müsste. Und das erklärt eben, warum diese Nerven so krass verschaltet sind. Das werden wir später noch merken. Da gibt es verschiedene Anastomosen und die lagen halt einfach ursprünglich in der Embryonalentwicklung so nah zusammen. Deshalb macht das Sinn.
Genau, und so können wir über die Kiemenbögen unfassbar sexy überleiten zum Nervus facialis, der nämlich unsere zweite Hälfte des Podcastes füllen soll, der nämlich ähnlich wichtig ist fürs Gesicht, insbesondere für die mimische Muskulatur und noch vieles mehr. Er hat auch diesmal ein bisschen mehr Faserqualitäten, naja, so ist es halt. Also wir haben allgemein viszeroefferent, wir haben speziell viszeroefferent, wir haben speziell viszeroafferent.
Und allgemein somatoafferent.
Und allgemein somatoafferent. Ja, also kurz nochmal, wir haben zweimal viszeroefferent, einmal allgemein, einmal speziell. Viszeroafferent und somatoafferent.
Ja.
Genau. Ja, also die vier sollte man sich merken. An Kernen haben wir einen sehr, sehr, also wieder unfassbar speziell benannten Kern, Nucleus nervi facialis.
Oh. Das ist der mit den speziell viszeroefferenten Fasern. Und wie schon gesagt, die innervieren halt im Grunde quergestreifte Muskulatur. In dem Fall vor allem die mimische Muskulatur. Ja, unsere Mimik können wir ja steuern dementsprechend. Ja, es ist eigentlich quergestreifte Muskulatur. Außerdem ist da noch, was ich interessant finde, ist der Musculus stapedius dabei. Der auch durch den gleichnamigen Nerven aus dem Facialis innerviert wird.
Ja, den hatten wir schon erwähnt, mit Sumia zusammen beim Ohr. Und das ist mir noch ein Funfact über den Weg gelaufen, den wollte ich noch kurz erwähnen. Das ist der kürzeste quergestreifte Muskel. Man sagt 7 mm und es gibt keinen kürzeren quergestreiften Muskel. Fand ich witzig.
Das ist sehr, genau. Und es gibt ja noch einen anderen, der ungefähr dasselbe macht. Das ist diese
Tensor Tympani.
Musculus Tensor Tympani, genau. Ja. Aber der wird aus dem Trigeminus innerviert. Oh. Allerdings auch speziell bis zur Waffe.
Ja, macht ja Sinn. Genau, so dann gehen wir weiter und landen bei dem Nucleus Salvatorius Superior.
Genau, dieser Nucleus Salivatorius Superior. Salivatorius deutet schon so ein bisschen auf Speichel hin. Und
findest du?
Findest du nicht?
Heißt das irgendwie Sal irgendwas?
Also auf Englisch heißt Saliva heißt Speichel. Also ich glaube, stimmt. Das müsste das lateinische Wort dafür sein.
Cool, wieder was gelernt.
Und deshalb kann man sich das damit ganz gut merken, welcher Kern das ist. Da kommen nämlich die allgemein viszeroefferenten Fasern für die Glandula lacrimalis, also für die Tränendrüse, und für Glandula submandibularis und sublingualis her. Das sind beides Speicheldrüsen und noch so für ein paar kleinere Drüsen. Was wichtig ist, ist, dass die Glandula parotis, also die größte Speicheldrüse, nicht aus dem Nervus facialis innerviert wird. Obwohl der da direkt durchzieht, was wir später noch sehen werden.
Also wieder, es könnte wieder einfach sein, ist es halt aber nicht.
Genau, die Parotis wird nämlich aus dem Nervus glossopharyngeus innerviert.
Ja, also Wahnsinn.
Und dann haben wir die Kerne und dann gibt es noch einen Nucleus solitarius. Und der enthält die speziellen viszeroafferenzen. Und das sind im Grunde die Geschmacksfasern, die von der Zunge letztendlich
kommen. Genau, ja. Die sollte man sich mal anschauen, so die Zungeninnervation ist im ersten Moment ein bisschen unübersichtlich, aber ich glaube, man kann sich relativ gut sortieren.
Gerade die vorderen zwei Drittel kriegen wir auf jeden Fall zusammen.
Genau. Wir möchten kurz so den Verlauf durchgehen. Das wäre ganz wichtig, weil es gibt so faciales Knie. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber es heißt halt Knie. Inneres und Äußeres. Die sollte man drauf haben und so einen groben Verlauf. Schadet nie, wenn man einen Überblick hat.
Im Grunde sind diese faciales Knie einfach Bögen. Und da gibt's.
Warum dann Knie, Mann? Warum denn dann Knie?
Also das kann ich ja auch nicht sagen. Also der eine Bogen ist eben das innere faciales Knie und das ist noch im Hirnstamm. Und das
sieht man quasi nicht, sondern ist man könnte es bestimmt mit irgendwelchen mit wahnsinnigen Anfärbungen irgendwie darstellen.
Ja, wahrscheinlich gibt es da immunhistochemische Anfärbungen irgendwie, wie man das sehen kann. Aber das ist jetzt in der Anatomie nicht ganz so bedeutsam, in der Makro zumindest. Der Nervus facialis tritt aber ja irgendwann auch aus unserem Hirnstamm aus, im kleinen Hirnbrückenwinkel zwischen Pons und Olive und zieht dann in den Porus acousticus internus und dann eben, also darüber ins Felsenbein.
Wieder ein weiterer von diesen 18 Öffnungen im Schädel.
Genau, und da haben wir dann den Meatus acousticus internus im Felsenbein eben und dort ändert der Nervus facialis nochmal seine Verlaufsrichtung und bildet damit das äußere faciales Knie. Und genau dort liegt auch das sogenannte Ganglion geniculi. Genus war ja das Knie, deshalb Ganglion geniculi. Das ist eben bei diesem äußeren faciales Knie.
Ja, eigentlich ganz entspannt. Ja, also die Äste, die da noch einen Abgang machen, sollte man sich zu Gemüte führen. Nämlich dieser Stapedius, den hatten wir vorne schon, der macht da einen Abgang raus. Dann hatten wir angekündigt Nervus petrosus. Also ganz kurz zum Überblick, es gibt einen Petrosus major, einen Petrosus minor und einen Petrosus profundus. Und einer dieser Petrosi findet halt eben da seinen Abgang.
Der Nervus petrosus major zieht von dem Ganglion geniculi nervi facialis unter anderem durch das Foramen Lazarum. Und das ist eben ein parasympathischer Nerv, der dann letztendlich zum Ganglion pterygopalatinum geht. Und der enthält die Äste für die verschiedenen Drüsen, die vom Facialis innerviert werden. Dann geht noch der Nervus sapedius ab, was ja Sinn macht, weil das der innervierte Muskel sowieso in der Nähe liegt. Und dann haben wir ziemlich groß die Chorda tympani und die enthält einmal die speziell viszeroafferenten Fasern, also die Geschmacksfasern für die Zunge. Und
im Ohr.
Genau, also die geht da schon raus. Und die enthält eben die Fasern für die vorderen zwei Drittel der Zunge, Geschmacksfasern und außerdem noch parasympathische Fasern, die zum Ganglion submandibulare gehen und dort die entsprechenden Speicheldrüsen innervieren können.
Genau, jetzt haben wir euch schon groß und breit angekündigt, dass der Nervus facialis die mimischen Muskeln innerviert und last but not least möchten wir da nochmal kurz drauf eingehen, weil das halt echt wichtig ist. Ich glaube, das ist so, zumindest motorisch gesehen, die Hauptfunktion des Facialis und das sollte man mal erwähnt haben.
Absolut. Der Hauptstamm des Facialis enthält eben diese speziell viszeroefferenten Fasern und der verlässt das Felsenbein durch das Foramen stylomastoideum, verzweigt sich dann in 3 bis 4 motorische Äste und läuft dann direkt in die Glandula parotis rein. Die hat ja 2 Anteile und der Facialis liegt quasi dazwischen und bildet den Plexus intraparotideus. Und Ausläufer davon ziehen dann quasi radiär einmal übers Gesicht zur kompletten mimischen Muskulatur.
Genau. Und dann hat am Ende jeder irgendwo einen Ast abgekriegt und kann sich ausdrücken. Ja, mit Lachen, Weinen, zornig sein. Alles über Nervus facialis. Ja. Jetzt sind wir die Nerven schon ziemlich intensiv durchgegangen. Aber leider Gottes war es das noch nicht. Denn es wird noch etwas komplexer. Wir haben vorher schon über diese Kiemenbögen gesprochen. Und über komplexe und intensive Verschaltungen. Und genau darum soll es jetzt am Ende nochmal gehen, was recht wichtig ist. Und am Anfang ziemlich konfus, aber wenn man sich einen Überblick verschafft hat, dann kann man es eigentlich relativ gut verstehen, finde ich.
Wir schlüsseln das Ganze jetzt einfach mal strukturiert auf.
Denn es gibt so eine, das nennt sich Dienstleisterfunktion. Das bedeutet, dass der Nerv von Fasern eines eigentlichen komplett anderen Nerven quasi mit sich mitträgt und zum finalen Zielort bringt, ohne dass der Nerv dahin muss.
Wenn ihr so wollt, ist der Nervus trigeminus in dem Fall eine Art Gerüst, woran sich andere entlanghangeln können. Und dabei ist er einmal ein viszeroefferenter Dienstleister, und da eine Leitstruktur, und er ist gleichzeitig auch noch ein viszeroafferenter Dienstleister. Und wir schauen uns jetzt erst die viszeroefferente Seite an.
Jo.
Wir hatten ja gesagt, es gibt den Nervus lacrimalis. Das ist ein Ast vom ersten Abgang des Nervus.
Trigeminus.
Trigeminus.
Also, oder ophthalmicus. Genau. Ich hab eigentlich beides richtig.
Also Nervus lacrimalis ist ein Abgang des Nervus ophthalmicus. Und der bekommt angelagert parasympathische Fasern vom Nervus facialis. Und zwar werden die dem angelagert über den Nervus zygomaticus.
Ja, okay. Also das ganz kurz mal sacken lassen. Bedeutet, wir haben unseren Lacrimalis, der durch die Orbita zieht. Und der bekommt vom Facialis über den Nervus zygomaticus, hatten wir gesagt, der zieht wieder zurück in die Orbita, da die Fasern und gehen dann halt gemeinsam zur Glandula lacrimalis. Ja, also daher kriegt die Glandula lacrimalis ihre parasympathische Innervation.
Genau, wenn ihr so halt, wir hatten gesagt, diese parasympathischen Fasern ziehen in dieses Ganglion pterygopalatinum und da kommt auch der Nervus zygomaticus raus.
Ja, genau. Und da treffen wir uns dann.
Da treffen wir uns, genau.
Ja, perfekt.
So, dann haben wir also parasympathische Fasern, die mit dem Nervus lacrimalis verlaufen und die ziehen zur Glandula lacrimalis, jo. Weil diese Drüsen sind alle parasympathisch innerviert.
Muss ja sein.
Dann, also erster Part, so. Dann haben wir den Nervus auriculotemporalis. Das ist ein Ast vom Nervus mandibularis und auch der bekommt parasympathische Fasern. Und das ist ein bisschen komplizierter. Und zwar kommen diese parasympathischen Fasern ursprünglich aus dem 9. Hirnnerv, aus dem Nervus glossopharyngeus. Das findet erstmal im Ganglion oticum statt. Daraus ziehen dann diese parasympathischen Fasern mit dem Nervus auriculotemporalis mit. Und dieser Nervus auriculotemporalis gibt dann die parasympathischen Fasern vom glossopharyngeus an den Nervus facialis ab, der dann ja in der Glandula parotidea liegt. Und diese parasympathischen Fasern, die ursprünglich aus dem glossopharyngeus stammen, innervieren dann die Glandula parotidea.
Ja, uff, ja. Also dieses Ding nennt sich auch auf schlau Jacobsen-Anastomose. Ja, die muss man, glaube ich, auch definitiv in der Prüfung parat haben. Bedeutet, wir wollen vom Ganglion otticum in die Parotis. Und leider gibt es halt keinen Nerv, der das auf einem Weg macht. Deswegen müssen wir zwei wählen. Das heißt, am Ende hat der Nervus glossopharyngeus zwei Wege zu gehen. Und zwar erst über Nummer 5 und dann über die 7. Ja, und halt eben die Nummer 5 ist halt Nervus auriculotemporalis vertreten, ja, aus dem Mandibularis, weil das geht ja schon mal Richtung Ohr, ist ja schon mal grundsätzlich nicht blöd, aber es reicht halt nicht ganz und deswegen springt er dann halt kurz bevor er eigentlich da ist, nochmal auf den Facialis, um nochmal Mühe näher ranzukommen.
Genau, ja? Das ist im Grunde wie eine Art Kahn auf so einer Achterbahn, der erst mit dem Trigeminus mitfährt. Und dann aber nochmal so den Abgang auf den Facialis machen muss, damit er dann wirklich ans Ziel kommt.
Also absoluter Wahnsinn. Jacobsen-Anastomose sollte man sich merken. Wirklich merken. Und dann haben wir noch einen dritten Punkt.
Genau, Jacobsen-Anastomose ist abgehakt. Jetzt kommen wir nochmal zum Nervus lingualis. Das ist ja auch ein Ast aus dem Nervus mandibularis. Der Nervus lingualis, haben wir schon gesagt, der innerviert somatosensibel die vorderen zwei Drittel der Zunge. Jetzt hatten wir auch gesagt, dass vom Nervus facialis speziell viszeroafferente Fasern, also die Geschmacksfasern, auch zu den vorderen zwei Drittel der Zunge möchten. Die liegen in der Chorda tympani. Deshalb macht es ja Sinn, dass diese Chorda tympani, die einmal die viszeroafferenten und auch parasympathische Fasern vom Nervus facialis enthält, sich dem Nervus lingualis anlagert. Und mit dem dann zu den vorderen zwei Dritteln der Zunge zieht. In dem Fall ist es dann dieser viszeroafferente Dienstleister, weil wir da die Geschmacksfasern haben. Gleichzeitig hat er auch noch viszeroefferenzen, nämlich die parasympathischen Fasern. Und die ziehen in dem Gebiet dann zur Glandula submandibularis und sublingualis.
Jo. Perfekto. Also haben wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Ja.
So unterm Strich, ja. Also auf jeden Fall ganz nett. Da können wir abschließend kurz noch, glaube ich, mal die Zunge erwähnen, wenn wir schon jetzt schon da unten sind, ne? Also ich meine, das kommt nächste Folge nochmal in aller Ruhe, aber man teilt die Zunge auf in die vorderen zwei Drittel und in das hintere Drittel und darüber kann man sich merken, welcher Nerv wo rumeiert. Ja, also wichtig ist, also den motorischen Teil lassen wir jetzt erstmal raus, weil das machen wir dann wirklich mal in der nächsten Folge, aber gerade wenn wir schon bei den sensiblen und sensorischen Kollegen sind, ist es halt ganz wichtig. Ganz kurz nochmal, sensibel für Tasten und sensorisch für Schmecken. Ne? Genau, und da differenzieren wir die vorderen zwei Drittel und das hintere Drittel, wobei das hintere Drittel easy ist, weil das ist in beiden Fällen der Glossopharyngeus.
Das vordere, also die vorderen zwei Drittel sind dann so innerviert, dass sensorisch der Nervus facialis die speziellen Vestero-Afferenzen hat und sensibel der Nervus lingualis aus dem Trigeminus. Und im Bereich der Epiglottis wird dann sensibel und sensorisch vom Nervus vagus innerviert.
Genau, also quasi hinten ist beides easy und vorne muss man sich teilen. Und bevor wir jetzt abschließen, gibt es noch einen kurzen Input.
Zu Nervenschädigung.
Genau, zu Nervenschädigung. Einfach um halt so ein bisschen wieder was Spannendes zu hören, kann man das sich einfach mal kurz nochmal zu Gemüte führen.
Genau, also wir können natürlich wieder Ausfälle der verschiedenen Nerven haben. Beim Nervus trigeminus haben wir schon mal über diese Sölderlinien gesprochen, die da ausfallen können, je nachdem, wo halt die Schädigung ist. Dann gibt es noch den sogenannten Zoster ophthalmicus. Das ist ein Varizellenvirenbefall im Versorgungsgebiet des Nervus ophthalmicus. Und das kann im Grunde eine Spätfolge einer Windpockeninfektion sein.
Also schön auskurieren, ne? Mal wieder.
Und dann gibt es noch eine Art Trigeminusneuralgie, heißt das.
Das ist eine harte Nummer.
Genau, also das ist mit extremen Schmerzen verbunden und ja auch schwer therapierbar. Das kann letztendlich entweder darüber kommen, dass Blutgefäße auf Äste vom Trigeminus drücken oder auch dadurch, dass eventuell die Neurone in den Kerngebieten pathologisch verstärkt erregbar sind.
Also auf jeden Fall echt eine sehr, sehr uncoole Erkrankung. Das wünscht man, glaube ich, niemandem. Aber damit schließen wir euch jetzt die Nerven ab und sind grundsätzlich, glaube ich, zufrieden, auch wenn es ziemlich viel Input war. Aber ich denke, es hat einen guten Überblick gegeben über Nervus trigeminus 5 und den Nervus facialis 7. Wünschen euch noch viel Freude. Hören uns dann nächste Woche wieder bei Larifari. Und ja, viel Freude, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.